Salam alaikum. Manchmal ist der Zufall der beste Moderator und hätte ich nicht zufällig mein Aufnahmegerät dabei gehabt, weil ich ein völlig anderes Thema im Sinn hatte, so wäre dieser Podcast nicht entstanden. Was wiederum sehr schade gewesen wäre. Tanzen in Ägypten, das ist ein Traum, den viele Tänzerinnen haben, die mehr wollen. Allerdings ist es auch ein Traum, der nur für ganz wenige in Erfüllung geht. Nadine Bernhardt ist eine dieser Tänzerinnen, die es geschafft haben, im Land am Nil Fuß zu fassen. Doch von ihrem Traum, in der Kairoer Szene zu tanzen, ist auch sie noch ein Stück weit entfernt. Ich habe Nadine bei einem Bato-Workshop in Frankfurt getroffen. Und in der Mittagspause hat sie ein bisschen von ihrem Alltag in Ägypten erzählt und auch davon, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, sondern dass hinter der Glitzerwelt viel harte, kontinuierliche Arbeit steckt und man auch manchmal Enttäuschungen erleben kann. Ich habe in ihre Erzählungen reingeschaltet, als ich gemerkt habe, dass es sehr spannend und interessant ist, was Nadine in Ägypten tagtäglich erlebt. Verzeiht daher den etwas holprigen Anfang.
Sondern wir leben wirklich auf deren Level. Und man kann sich da nicht leisten, in eine Tanzschule zu gehen oder sowas und extra zu bezahlen. Deswegen tun die das auch nicht. Also das, für die ist es halt mehr dann auch, die sehen es auch als ihren Job. Das ist also ganz anders. Deswegen, oft ist es so, da ist es hier unsere Glitzer, Glamour, Bauchtanzwelt ist überhaupt nicht realistisch zu dem, was in Ägypten ist, weil die tanzen jeden Tag ihre 3, 4, 5 Shows und die leben davon. Und bei uns ist es halt, wir bereiten uns auf 1, 2, 3 Shows gut vor und das war es dann schon. Und dort ist es halt ganz anders. Und ich glaube, dass dadurch auch dieser Tanzstil herkommt, dieser ägyptische Tanzstil, weil es ein ganz anderes Ding ist, wenn du jeden Tag deine Auftritte hast, jeden Tag mehrere Shows tanzen musst. Das heißt, erstens hat man nicht immer diese volle Energie und diese volle Vorbereitung und man hat einfach ein anderes Verhältnis zum Tanz und zu der Arbeit.
Die Treppen sind ja auch irgendwann kaputt, ne? Also ja, wenn, ja. So, wenn du mal guckst, wie die Russen tanzen und die würden wirklich jeden Abend ja, drei, vier Shows tanzen.
Wenn du, keine Halbzeit
auf dem russischen Level jeden Tag drei, vier, geht fünf Shows tanzen musst, das ist
geht gar nicht. Das ist nach einem Jahr
beim Orthopäden. Ja, ja.
Dauerkunde beim Orthopäden.
Ja, ja.
Wie bist du dahin gekommen, nach Ägypten?
Durch meinen jetzt Mann natürlich. Also es war so, es war tatsächlich so, dass immer mein Vorhaben war, eventuell nach meiner Tanzausbildung so eine Art Auslandsjahr zu machen in Kairo damals. Also hatte ich mir schon länger vorgenommen, aber dann hat sich's doch anders entwickelt, weil dann mein jetziger Mann eben kommt aus Kairo und hat lange in Hurghada als Tänzer gearbeitet und kam dann nach Deutschland. Und nachdem wir uns dann eben kennengelernt haben, haben wir entschieden, im Prinzip nach Ägypten zurückzugehen und da vorerst zu arbeiten.
Ist das nicht schwierig als Europäerin, dann da Fuß zu fassen?
Ja, es ist tatsächlich schwierig oder es wäre schwierig, wenn ich jetzt nicht keinen Kontakt hätte. Also wenn ich jetzt einfach dorthin komme und versuche, Fuß zu fassen, ist es schwierig oder wäre es schwierig, weil man entweder, man müsste halt über Agenturen oder Manager arbeiten und es ist, man hat dann halt jemand, der einen in der Hand hat. Also ich versuche zum Beispiel nicht, mich an eine Agentur oder sowas zu ketten, weil die halt dann mir sagen könnten, nee, du gehst jetzt nicht drei Wochen nach Deutschland oder so. Also ich bin einfach dann, die haben mich mehr oder weniger in der Hand, da habe ich meinen Vertrag und ich muss das leisten, was sie von mir verlangen. Es heißt, eigentlich ist als Europäerin nur das der mögliche Weg, es sei denn, man hat dann eben Kontakte oder Mann oder wie auch immer, so wie es jetzt bei mir der Fall ist, der halt mich dann managt. Das ist, ja, kann ich jetzt so nicht sagen, weil ich die Situation nicht erlebt habe, aber ich weiß auch nicht, wie es halt ist, die Arbeitspapiere zu bekommen. Das heißt, wenn ich dort als legale Tänzerin arbeite, ist es natürlich, wenn ich keine Bezüge habe, nicht eben verheiratet bin oder keine Kontakte habe, auch kaum möglich, also schwierig.
Und wie bekommt man solche Papiere? Also ich meine, muss man sich da bewerben oder?
Nee, das ist eigentlich wie in der Art, wie hier die Ausländer quasi eine Arbeitsgenehmigung bekommen. Also es ist schon natürlich dort schwieriger mit der Routine, weil jeder erzählt irgendwie ein bisschen was anders, wie der Weg ist. Das heißt also, du brauchst natürlich einen Aufenthalt, ähnlich schon wie hier, man braucht erstmal ein Aufenthaltsvisum für eine bestimmte Zeit, also nicht nur ein Touristenvisum, sondern eben ein Jahresvisum oder so. Und dann braucht man eine Arbeitsgenehmigung und dann braucht man zusätzlich eben eine Genehmigung als Künstlerin, als Tänzerin zu arbeiten. Also allein eine Arbeitsgenehmigung reicht nicht, man braucht eine extra Genehmigung als Tänzerin oder Künstlerin zu arbeiten.
Da gibt es doch auch bestimmt Gesetze zu, also die sind doch da sehr streng, also ich erinnere mich nur, es war vor ein paar Jahren, wo dieses Gesetz mit dem Bauchnetz rauskam, dass man nicht mehr den Bauch zeigen darf. Und da gibt es bestimmt noch jede Menge mehr.
Ja, es gibt tatsächlich Gesetze. Ich lasse das vielleicht mal übersetzen und veröffentliche es, weil es gibt schon Gesetze in diesen Künstlerpapieren, wo eben bestimmte Regeln dranstehen, wie lang wie kurz der Rock sein darf, dass man eine Hotband drunter tragen muss, dass man keine anzüglichen Bewegungen machen darf. Also es gibt da schon, das ist einfach so übernommen. Das sind halt einfach diese Regeln und es wurde irgendwann aufgestellt und es steht quasi als Regelwerk dabei, wenn man diese Künstlergenehmigung bekommt. Ich kann es mal übersetzen lassen und
das wäre toll.
Genau. Und das ist halt auch diese Basis, auf der die dann die eine oder andere Tänzerin festnehmen. Das ist nicht, die werden nicht festgenommen, weil Bauchtanz generell verboten ist. Auch wenn er nicht angesehen ist, es ist nicht verboten. Bauchtanz ist erlaubt in Ägypten. Aber die werden halt auf Basis dieser Regeln verhaftet, weil sie ein Kostüm hatten, das halt
dein Kostüm nicht passt entsprach. Nicht, das entspricht nicht den Regeln, du kommst mit.
Oder weil sie eben anzügliche Bewegungen vollzogen haben oder so. Auf dieser Basis sind dann diese Schlagzeilen, wo man immer wieder hört.
Das ist doch auch Auslegungssache. Ich meine, den einen Abend tanzt du diese Bewegung, das ist okay, und den nächsten Abend, du kommst mit, ne? Das war zu sexistisch.
Ja. Es ist schon noch, also eine gewisse Willkür da, auch dort von den Polizisten, von diesen Kontrollen, je nachdem, wie man es auslegt. Also es ist schon eine Willkür da, wobei ich vorhin auch schon gesagt habe, es ist schon so, zum Teil jetzt diese Fälle, die man erst kürzlich wieder gehört hat, die Tänzerinnen, die dort verhaftet wurden, sind wirklich aus europäischer Sicht auch, war das anzüglich, diese Videos. Ah. Also ich habe selbst als Europäerin sagen müssen, ich möchte nicht als Bauchtänzerin mit diesem Tanz in Verbindung gebracht werden, weil es war wirklich anzüglich. Also es war diese Art von Videoclip-Dancing, das sehr sexistisch war. Also es war nicht einfach nur eine Bauchtänzerin, die dort tanzt, die sie festgenommen haben, sondern es war wirklich anzüglich, also auch aus europäischer Sicht. Also klar, man kann sich darüber streiten, inwieweit ist es in Ordnung, die festzunehmen. Das wäre hier natürlich nicht in Ordnung. Aber es ist nicht so, dass die jetzt eine normale Bauchtänzerin festgenommen hätten. Also diese Videos waren auch aus europäischer Sicht
anzüglich. Gut. Ja, okay. Heftig.
Also man sagt eben, also ich selbst hätte nicht damit in Verbindung gebracht werden wollen. Aber es ist schon auch so, dass, also zumindest habe ich das Gefühl, dass die ausländische Bauchtänzerin schon anders sehen. Weil sie wissen mittlerweile, dass im Ausland, wenn jemand dort Bauchtanz lernt, das hat eine andere Bedeutung. Die wissen, die gehen auf eine Schule, die lernen das, die investieren Geld, die beschäftigen sich damit. In Ägypten ist es ja zum Großteil was anders. Also der Ruf kommt nicht von ungefähr. Es gibt dort diese Tänzerinnen, die wirklich nur tanzen des Geldes wegen, die auch nicht tanzen, sondern sich mehr oder weniger ihren Körper präsentieren in knappen Kostümen. Es gibt diese Tänzerinnen dort und daher kommt halt auch der Ruf. Und die wissen aber auch, dass bei Ausländerinnen das in der Regel nicht so ist, sondern dass die wirklich den Tanz lernen und sich anders damit beschäftigen. Deswegen sehen die die auch anders natürlich.
So, und wo tanzt du? In Hotels oder in Clubs? Oder
unterschiedlich, in welcher Stadt? Also ich tanze überhaupt jetzt momentan eben in Hurghada. Wobei eben, wenn alles klappt, ich hoffentlich irgendwann nach Kairo kann. Und ich tanze eigentlich unterschiedlich, also in Hotels. Auch in Clubs mag ich jetzt nicht sagen, ich tanze nicht in Nachtclubs, weil das Niveau dort meistens sehr, sehr gering ist oder von der Tänzerin da einfach was anderes erwartet wird, wie jetzt Tanz auf der Bühne zu präsentieren. Aber ich tanze auch in einigen Locations, die quasi offen sind. Also ja, so eine Mischung aus Coffeeshop oder ja, einfach so ein, wo man halt mit der Familie auch reingehen kann am Abend. Also Nachtclubs ist ja auf Männer immer beschränkt, also es ist ungewohnt, dass da Frauen reingehen. Und es gibt aber schon ein paar familiäre quasi Atmosphären, also wo offen ist, öffentlich, wie ein Nachtclub, aber wo mehr für Familien ausgelegt ist. Also da gibt es ein paar, wo ich auch tanze, also wo nicht dann hotelintern ist, sondern wirklich öffentlich dann ist.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Urlaub in Hurghada buche, könnte es sein, dass ich dich da tanzen sehe?
Ja, je nachdem welches Hotel, kann es gut sein.
Okay, Hotelwerbung können wir jetzt nicht, machen, nicht machen, aber...
Ich wechsle auch oft durch. Also ich habe meistens pro Abend, jetzt je nachdem wie die Saison ist, so 3 bis 4 Auftritte. Und manche Hotels habe ich fest. Da bin ich jeden Donnerstag oder wie auch immer, 2-mal in der Woche. Und manche Hotels wechseln durch. Also es gibt auch dann es gibt Tänzerinnen, die arbeiten fest mit einer Gruppe zusammen. Da ist dann in der Regel immer das gleiche Programm. Und es gibt Tänzerinnen, die sind so eine Art Springer. Die werden einfach, da wird jemand benötigt, da kommt sie hin. Und ich mache beides. Also ich habe meine regelmäßigen Hotels, aber ich mache auch dann, wenn jemand sagt, hey, wir brauchen dort jemand, dann bin ich auch mal in einem anderen Hotel. Genau.
Ja, wie sieht denn so ein Tagesablauf bei dir aus? Also ich meine, klar, du stehst morgens auf, frühstückst, das setze ich jetzt mal voraus.
Ich stehe meistens mittags auf. Genau, also der Tagesrhythmus ist normalerweise verschoben. Also vormittags trifft man selten jemand, der dort als Tänzer arbeitet. Die meisten stehen mittags auf oder nachmittags erst. Und dann ist so, also es ist natürlich auch normaler Alltag, das ist klar. Es ist so, dass meistens vormittags, das mache ich nicht, sondern das machen die Gruppe leiten oder die Manager, das heißt in meinem Fall macht es mein Mann, in die Hotels fährt und die Sales macht, das heißt, man muss ja immer dabei bleiben, wieder neue Hotels eventuell anwerben. Der fährt hin und zeigt Videos und spricht mit den Managern darüber, wir haben eine Show zu verkaufen quasi oder so, also diese Sales machen. Und dann ist es auch so, dass man das Geld quasi in den Kassenstellen, in den Hotels abholen muss. Das heißt, das ist die Vormittagsarbeit oder je nachdem Vormittag, früher Nachmittag Arbeit, dass man in die Hotels fährt. Das ist allerdings da kann ich nicht mit. Also ich könnte eventuell mal zur Kassenstelle mit, aber ich könnte als Frau oder als die Tänzerin nicht mit zum Manager und für diese Sales, weil das wäre quasi dieses Bild, der bringt ein hübsches Mädchen jetzt in dem Sinn mit, um diese Show zu bekommen oder so. Also es ist nicht, das ist kein gutes Bild, wenn ich mitgehe, weil es wird dann halt...
Also unüblich, dass ja, man sich genau, selber vermarktet. Ja,
genau, es ist unüblich, dass sich auch eine Frau generell selbst vermarktet, weil es halt immer ein bisschen diesen Zwiespalt hat, diesen persönlichen Kontakt zu dem Manager und ja, genau, ja. Also genau, will ich jetzt wirklich oder ja, dass man halt andere Mittel einsetzt, um diese Show zu bekommen. So in der Art. Also wenn, wenn mein Mann jetzt mich mitnehmen würde, dann wäre das den Eindruck, er verwendet jetzt mich oder er versucht ein attraktives Mittel einzusetzen, um diese Show zu bekommen. So in der Art. Also ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber es ist nicht, also es ist nicht kein gutes Bild sozusagen. Deswegen macht er das alleine, also kann er das nur alleine machen. Auch dort, auch die ägyptischen Frauen, also es geht gar nicht darum, dass ich Ausländerin bin, sondern auch die ägyptischen Frauen tun das nicht. Also da, die Tänzerinnen haben auch jemanden, der für sie die Sales macht oder sie arbeiten mit jemandem zusammen. Also es ist auch untypisch, dass die selbst hingehen würden. Genau. Genau, also das ist vormittags, früher Nachmittag ist meistens diese Arbeit bezüglich dieser Sales und dann je nachdem ist, wenn man mit einer Gruppe arbeitet, ist schon so, dass der Nachmittag Proben sind. Ich arbeite ja meistens solo, deswegen ist das für mich nicht so. Also ich kann natürlich alleine proben, aber in der Gruppe ist oft dann Nachmittag proben oder sogar erst spät in der Nacht nach den Auftritten das Proben. Das kann auch sein. Und dann sind Auftritte, je nachdem, also meistens die frühesten Auftritte fangen so um 7 ungefähr an, zwischen 7 und 8. Selten, dass man mal am Nachmittag was hat, wenn irgendwie eine besondere Feier oder sowas ist. Meistens fängt es dann so 7 rum an und dann je nachdem, nach hinten raus ist wahrscheinlich keine Grenze. Also die Tänzerinnen, die in den Nachtclubs arbeiten, arbeiten dann noch sehr viel später. Meistens in diesen öffentlichen Clubs sind dann die Auftritte so spätestens so um 1:30, 2:30. Genau, und je nachdem, also manchmal ist diese Zeit vollgepackt und manchmal ist es halt, man hat einen Auftritt, dann eine Pause, dann noch einen, je nachdem wie viele halt und wie sie zeitlich liegen. Genau, und dann, also meistens ist es tatsächlich dann bei den Gruppen und so, dass der Tag so verschoben ist, dass die quasi erst gegen 4 oft aufstehen, also nachmittags, ihren Tag mit den Auftritten beginnen und dann zum Beispiel meistens erst auch das Hauptessen am Tag, also wie das Mittagessen oder Abendessen, erst nach den Auftritten machen. Das heißt zum Teil erst um 3 Uhr nachts oder so,
also das Essen dann ist. Also praktisch einen normalen Tagesablauf komplett geswitcht.
Genau.
Also
genau.
Der Tag zur, ja, die Nacht zum Tag
ja,
gemacht.
Ja, genau, dann. Es ist so. Also ich selber versuche das immer nicht ganz so extrem zu machen, weil ich gerne die Sonne mal sehen will, das Licht mal sehen will, aber wir haben Freunde, die es wirklich komplett umdrehen, also die wirklich morgens um 6 Uhr ins Bett gehen, bis um 4 schlafen oder so, oder je nachdem halt am Nachmittag irgendwann aufstehen und dann eben ihren Tag mit den Auftritten beginnen und dann erst sozusagen Abendessen irgendwann um 3 oder 4 Uhr nachts machen und dann wieder ins Bett gehen. Also es ist bei manchen wirklich komplett umgedreht.
Boah.
Das gibt's. Aber es gibt eben alles. Es gibt dort auch normale Tagesabläufe. Das ist jetzt speziell halt für die Tänzer, aber es gibt auch die normalen Tagesabläufe. Es gibt auch die Leute, die früh aufstehen. Deswegen ist es oft auch so, dass immer, ich sage immer, zu jeder Tages- und Nachtzeit ruft jemand an. Es ist so, mich natürlich nicht. Ich werde es dort nicht so oft angerufen, aber jetzt gerade bei meinem Mann. Egal welche Zeit. Egal, ob es morgens um 6 ist, ob es abends um 9 ist, ob es in der Nacht um 3 ist, zu jeder Zeit kommen irgendwie Anrufe rein, weil jeder ist zu einer anderen Zeit wach. Der eine ist tagsüber heftig. Wach, der andere nachts über. Also es ist einfach, ja. Deswegen ist es so, egal wann man auf die Straße geht, immer ist irgendjemand da. Also 24 Stunden, man geht nie auf die Straße und es ist leer. Immer sitzt in irgendeinem Coffeeshop, sitzt immer irgendjemand oder irgendjemand läuft rum oder irgendjemand arbeitet. Also es ist wirklich 24 Stunden. Aktiv.
Hast du da Angst gehabt, auf die Straßen zu gehen? Also ich meine, Ägypten waren ja auch heftige Unruhen und alles. Und,
ja, also wir waren natürlich nicht in der Zeit, als es heftig war, dort, beziehungsweise nicht in Kairo. Aber also ich war nie Ich hatte nie Angst, ich war auch nie in einer Situation, wo ich dachte, Angst zu haben. Es war einmal eine Situation, wo da hat sich wie so ein kleiner Autokonvoi gebildet mit Flaggen und so. Also es war so eine Art Demo, die jetzt in keinster Weise gefährlich war. Aber das war einmal ein Moment, wo ich mir gedacht habe, weil es ja immer heißt, Ansammlungen meiden und so weiter, dass man tatsächlich wo drinstecken kann und es nicht merken kann, weil das kam wie aus dem Nichts. Also das war im Prinzip dort, wo wir uns aufhielten, aber es kam wie aus dem Nichts. Das war die einzige Situation, wo ich mal gedacht habe, es kann tatsächlich sein, dass man sich in irgendwas befindet und es nicht mitkriegt, weil zuvor denkt man sich immer, ist ja klar, dass ich da nicht hingehe, wenn da eine Demo ist oder so, aber dass man eventuell in der Situation ist, dass man es nicht bemerkt, dass man mittendrin ist in einer Ansammlung oder so. Aber ich hatte da in der Situation keine Angst, weil das war völlig harmlos. Also es war nur im Prinzip so ein Autokonvoi, die ein bisschen Lärm gemacht haben, also ihre Meinung halt kundgetan haben, aber nichts Gefährliches. Aber ich habe nur in dem Moment eben realisiert, dass man eventuell nicht immer weiß oder sofort bemerkt, wenn man sich in so einem Feld aufhält. Aber es war nie eine Situation, wo ich konkret Angst hatte, also überhaupt nicht. Also ich dort, also Hurghada ist sowieso natürlich sehr abgesichert, dadurch, dass es sehr touristisch ist. Aber ich hatte nie Angst in also keiner Situation. Es ist auch sehr, also es ist jetzt gerade in Hurghada, es gibt sehr viele Kontrollen. Es gibt an jeder Hoteleinfahrt sogar zum Teil an den Auffahrten zum Shoppingcenter wird überall kontrolliert, werden die Ausweise kontrolliert, wird im Auto der Kofferraum geöffnet und wird mit so einem Spiegel um das Auto rumgegangen, um zu schauen, ob unten am Auto irgendwas ist. Also es wird wirklich sehr viel kontrolliert. Also ich hatte nie eine Situation, wo ich Angst hatte.
Gehst du verschleiert, wenn du da wohnst?
Nee, ich bin nie, also es ist auch kein Muss. In Hurghada schon mal gar nicht, weil da viele Touristen sind. Auch in Kairo nicht. Man muss natürlich, also in Kairo achte ich schon darauf, was ich anhabe, aber ich trage kein Kopftuch oder so. Ich war einmal in einer ländlichen Region, wo es schon sehr, sehr untypisch war, dass Frauen kein Kopftuch tragen, aber selbst da habe ich dann keins getragen, wobei da schon die Situation eventuell, oder es wäre jetzt nicht notwendig gewesen, aber ich hätte mich selber wahrscheinlich wohler gefühlt, wenn ich was über den Kopf gehabt hätte, weil dort war wirklich im Prinzip keine Frau unverschleiert. Aber man findet schon in Kairo unverschleierte Frauen, in Hurghada sowieso, deswegen ist es nicht notwendig.
Und was gefällt dir denn dort am besten an dem Leben in der Wüste?
Das ist jetzt eine wirklich schwierige Frage, weil es ist natürlich, es ist ein ganz anderes Leben. Also ich denke mal, also gefallen in erster Linie tut mir natürlich, dass ich dort tanzen kann. Das ist einfach, dass ich wirklich mit dem Tanzen mein Geld verdienen kann. Es ist ja hier nicht so, also ich kann hier mit Unterrichten vielleicht mein Geld verdienen, aber nicht, wenn ich einmal am Wochenende oder so einen Auftritt habe. Das heißt, ich kann wirklich mit dem Tanzen mein Geld verdienen. Das war auch mein primärer Grund, hinzugehen, weil ich wollte ein paar Jahre zumindest erleben, wirklich aktiv als Tänzerin zu arbeiten. Was ja jetzt für jemand, der im Ballettbereich tätig ist, oft normal ist, die arbeiten als Tänzer und danach als Lehrer. Und das ist bei uns eben im Prinzip ja nicht möglich. Deswegen war es mein primärer Grund, eben das zu erleben. Und dann gibt es aber natürlich so viel anderes, was mir dort gefällt. Aber das konkret in Worte zu fassen, ist echt schwierig. Also es ist ein ganz anderes Leben, eine ganz andere Kultur. Und ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, dass man sehr viel mitnimmt, also persönlich mitnimmt, und man oft an den Punkt kommt, oder ich selber oft an den Punkt komme, wo sich natürlich Sachen widersprechen in Bezug auf, wie bin ich aufgewachsen, was habe ich für Werte vermittelt bekommen, im Gegensatz dazu, wie die Ägypter aufwachsen und für Werte vermittelt bekommen. Und man kommt dann oft an den Punkt und überlegt, naja, ist jetzt nur das eine schlecht, weil ich so aufgewachsen bin und mir das nicht so vermittelt wurde, oder was ist gut, was ist schlecht, was ist richtig, was ist falsch, und dann kommt man in so ein anderes Denken, und das ist das, was ich gern mag, weil man bekommt in vielen Punkten eine andere Sichtweise. Die Ägypter haben Werte, die bei uns sehr, sehr verloren gegangen sind, sehr schöne Werte, also eine ganz andere Dankbarkeit zum Beispiel. Also es ist dort so, was ich zum Beispiel einen sehr schönen Zug immer finde oder sehr schön finde, wenn man sich mit jemandem unterhält und fragt, wie läuft's oder so, und er fängt an zu jammern, indem sie sagt, ja, das läuft gerade nicht so gut oder es geht. Der sagt ungefähr 2 Sätze und dann sagt er, aber Gott sei Dank, man muss sagen, Gott sei Dank läuft alles so, wie es ist. Also er unterbricht sich sofort in diesem Jammern und sagt, nee, ich muss dankbar sein dafür, wie die Situation ist. Und diesen Leuten geht es sehr viel schlechter als uns. Also es ist nicht, dass, dass deren Standard irgendwie so ist, dass man tatsächlich Gott sei Dank sagen müsste. Aber die haben einfach eine Dankbarkeit für das,
was
sie haben, was da ist. Und das finde ich, und das ist ein Zug, den ich total schön finde, was hier, oder was ich finde, was bei unseren Werten verloren gegangen ist, oder oft dieses Gott sei Dank geht's uns so gut und danke dafür, was wir haben. Und das ist, was also ich bei sehr vielen Ägyptern schon gesehen habe. Selbst wenn irgendwas nicht so läuft und sie anfangen zu jammern, kommt immer, oder wenn mal was tatsächlich schief läuft, kommt sofort, Gott sei Dank haben wir das, was wir haben, und Gott sei Dank läuft es soweit. Genau, Alhamdulillah, ist es so.
Und in der Zeit, wo du da tanzt, hast du da auch berühmte Tänzerinnen da getroffen?
Also dadurch, dass die berühmten Tänzerinnen weitgehend alle in Kairo sind, sehe ich natürlich, also in meiner Tanzaktivität treffe ich keine berühmten Tänzerinnen im Prinzip, weil in Hurghada die jetzt berühmten Tänzerinnen natürlich nicht auftreten. Aber ich habe in Kairo natürlich, wenn wir in Kairo sind, schon öfter Shows dann auch von den Kairo-Tänzerinnen angeschaut. Genau, wobei ich dann zum Beispiel wiederum in Hurghada, es gibt viele Tänzerinnen, die sehr schön sind, die aber halt leider nicht berühmt sind. Also ich habe sehr viele Tänzerinnen getroffen, die, wie ich finde, eben sehr schön tanzen, einen sehr schönen Stil haben, aber die halt nicht die Möglichkeit hatten, berühmt zu werden, und die oft einfach nur ein bisschen besseres Kostüm sich leisten müssten, und dann würde es für die funktionieren, aber da, die haben halt nie den Weg gefunden. Also ich habe sehr viele gute, tolle Tänzerinnen kennengelernt, wie auch das Umgekehrte, also es gibt auch sehr viele schlechte Tänzerinnen, genau, aber viele haben halt einfach, der Weg zum Berühmtsein ist halt eigentlich über Kairo, deswegen, also in Hurghada sind wirklich lokale Tänzerinnen. Mhm. Das heißt, man sieht auch den lokalen Tanzstil, und es kann mal besser, mal schlechter sein. Aber man sieht auch ägyptischen Stil, so wie er getanzt wird.
Ja, und ich glaube, hier machen wir mal einen Break.
Genau.
Und ich glaube, das nächste Mal, wenn ich dich treffe, setzen wir das Gespräch mal fort.
Genau.
Ne, so, weil ich glaube, wir müssen auch noch ein bisschen was tun.
Ich glaube,
ne?
Auch. Ja. Ich habe den Schuh.
Ägyptische Tanzwelt bei diesem sehr spontanen und ungeplanten Interview. Im nächsten Jahr wird Nadine bestimmt wieder nach Frankfurt kommen, und dann können wir unser Gespräch fortsetzen. Jetzt wünsche ich ihr noch viel Erfolg in Ägypten. Ja, und jetzt ist auch das Ende der Sendung wieder erreicht. Die Musik, die ihr heute gehört habt, stammt von der CD Oriental Fantasy Valley of the Kings und ist natürlich GEMA-frei. In der nächsten Ausgabe des Bellypod wird die Serie um die orientalischen Rhythmen weitergeführt. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit und einen unfallfreien Rutsch ins neue Jahr. Merry Christmas, frohe Weihnachten und feiert schön. Tschüss und bis bald, eure Chiara Naurelin.